So, dann ging er nach Holland. Es war eigentlich ähnlich wie der Emanuel später. Es war also scheinbar üblich, dann diese Weltreise, das heißt durch Europareise, dann anzutreten. Und kam auch nach Hamburg, wo er ganz besonders tiefe Eindrücke hatte. Von Holland ging er zur See nach Hamburg, wo er sich 2,5 Monate aufhielt, während welcher Zeit er mit dem gelehrten orientalischen Sprachkenner Ezardus, bei welchem er Kost und Wohnung hatte, sehr gut bekannt wurde. Bei diesem gelehrten Mann lernte Swedberg das Priestertum von seiner edelsten Seite kennen. Mit großer Befriedigung nahm er an den Lehrstunden teil, welche Ezardus jeden Sonntagnachmittag mit seinen jungen Leuten hielt. Er sah mit Freuden, wie er die Hände auf das Haupt seiner erwachsenen Kinder legte und sie segnete, ganz so, wörtlich, sagt Swedberg, wie der Erzvater Jakob seine Söhne Ephraim und Manass und wie Christus die Kinder segnete. Und Swedberg fügte weiter hinzu, ich kann es gar nicht beschreiben, welch ein göttliches und ernstes Leben dieser Mann führte. Wolle Gott seine Seele in seinem ewigen Reiche segnen. Man entschuldigte, dass wir so lange bei den Personen verweilen, so sagt jetzt Tafel, bei welcher Swedberg selbst so gern und viel verweilte. Von ihnen empfing er Eindrücke, welche einen großen Einfluss auf seinen eigenen Wirkungskreis dann später ausübten. Das Regiment, er war ja Feldprediger, bei welchem Swedberg als Prediger zu dienen hatte, wurde nach Uppland abkommandiert. Infolgedessen er nicht viel damit in Anspruch genommen war. Er zog daher unmittelbar nach seiner Rückkehr in seine Heimat nach Stockholm, um höheren Befehl gemäß am Hofe zu predigen und die gleichen Funktionen wie die anderen Hofprediger zu verrichten. Daher er dann später ein Hofprediger genannt wurde. Und er hatte ja dadurch einen guten Kontakt zu den Königen. Er hat ja verschiedene erlebt, die Ulrike dann. Und das ist ja dann später auf den Emanuel übergegangen, ne, der über seinen Vater hin nachher auch Kontakt hatte mit diesem Königshaus. Ne. Er versah den Kanzeldienst für den Hofprediger Schäfer während eines ganzen Jahres ohne irgendeine Besonderheit. Seine Uneigennützigkeit als Geistiger wurde ungefähr um diese Zeit sehr auf die Probe gestellt. Sein Vorgänger beanspruchte nämlich die Hälfte von seinem Feldprediger-Gehalt, also von Swedbergs, ja, während des Jahres seiner Abwesenheit im Ausland. Also er musste sozusagen für ihn die Predigtdienste machen, aber die Hälfte von dem Erlös, sozusagen von dem Gehalt, hat also der Vorgänger einkassiert. Ne? Das wäre so, wenn ich jetzt also Geld kriegen würde und würde dem Thomas sozusagen sagen, vertrittst mich hier immer, aber die Hälfte von dem Geld, was du kriegst dafür, kriege ich. Dafür, dass du es machen darfst. Ne? Ja, so ähnlich war das hier. Aber das ist bezeichnend, ja, für Swedberg, der nie im Leben irgendwo darauf geguckt hat, was kriege ich dafür. Und hat also ohne weiteres auch seine Vorgänger in Rente gehalten, wenn die also das Alter hatten. Und hat von seinem eigenen Gehalt dann abgegeben, wenn er die Fahrstelle hatte oder so etwas. Swedberg bestand diese Prüfung so gut, also die Prüfung der Uneigennützigkeit heißt gemeint, dass er ohne ein weiteres Wort darüber zu verlieren, den Ansprüchen nachgab. Wie aus seinen eigenen Worten hervorgeht, freute er sich sogar fast kindlich, fähig gewesen zu sein, diese Prüfung auszuhalten. Wie gut und köstlich ist es, seine eigenen Worte, besonders für uns Prediger des Evangeliums, Gottes Wort nicht nur zu lesen, sondern auch in Übereinstimmung damit zu leben und es demgemäß zu üben. Ich bete daher beständig das herrliche Gebet des König David, neige, o Herr, mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. So wenig bemühte es mich je, meinem Gehalt nicht bekommen zu haben, dass ich einem Bauern, der mir seinen Zehnten schuldete, niemals auch nur eine Mahnung schickte, sondern zufrieden war mit dem, was er mir freiwillig gab. Ich hatte so vieles zu lesen, so vieles zu schreiben und zu predigen, dass ich für solche Dinge niemals weder Zeit noch Lust hatte. Auch bin ich dadurch weder ärmer noch betrogen worden. Vielleicht müssen wir zur Erklärung sagen, es war damals so üblich, dass nicht also der Pfarrer sein Gehalt bekam, so von der Staatskasse, sondern es wurde ein Bauer befohlen, also oder einigen, ja, die müssen diesen Pfarrer haushalten. Oder aushalten, würde man heute sagen. So war zum Beispiel auch üblich, dass die Soldaten nicht etwa von der Staatskasse bezahlt wurden und gekleidet wurden und Gewehre bekamen, sondern zum Beispiel musste der Swedberg, also der Pfarrer, musste, ich weiß nicht mehr, einen Ulan ausrüsten. Ja? Das heißt also ihm alles geben, was er brauchte, um den Krieg zu ziehen. Also das heißt das Geld und so weiter. Ne? Und ein Bauer musste einen Infanteristen ausrüsten. Ja? Das war also sozusagen die Steuer, ne? Die sie dann außerdem wahrscheinlich mussten sich ja auch noch Geld geben. Ne? So wurde das gemacht. Ne? Und so mussten also die Bauern dann eben für ihn zahlen und dann waren eben irgendwelches Geld schuldig, da hat er also gar nicht so drauf geachtet. Ja, ganz einfach, abgewälzt. Ne? Obgleich Swedberg in seinem Amt als Feldprediger einen Beruf erkannt hatte, der ihm viel Zeit für seine geistigen Studien und Arbeiten übrig ließ, so oft musste er also zu den Soldaten gar nicht, ja, so ist doch keineswegs anzunehmen, er habe seine Pflichten als Prediger versäumt. Im Gegenteil, er erfüllte sie mit dem gleichen Eifer, welchen er in allem, was er unternahm, an den Tag legte. Er war nicht zufrieden mit dem bloßen Predigen, sondern gab seinem Regiment auch regelmäßig Unterricht im Katechismus. Wir wollen Ihnen dies selbst schildern lassen. In der Ausübung meiner Pflicht, meinem Garderegiment, sagte er, stellte ich hoch und nieder zufrieden, obgleich ich sie in nichts schonte, weder beim Predigen noch im Abhören. Ich examinierte sie scharf im Katechismus gemäß der königlichen Verordnung bei jeder Musterung und bei all ihren Zusammenkünften, jedoch in möglichst milder und maßvoller Weise. Vorher nie an so etwas gewöhnt, zitterten sie jedes Mal, wenn sie mich kommen sahen, mehr, wie sie mir später mitteilten, als wenn sie gegen den Feind anrückten. Nachdem ich aber mit ihnen freundlich und sanft zu reden begonnen hatte, indem ich ihnen Geschichten aus der Bibel erzählte und sie im Glauben und christlichen Leben bestärkte, ging die zuerst examinierte Kompanie beim Eintreffen der zweiten nicht weg, sondern sie drängten sich alle um mich und erdrückten mich fast. Auch die Offiziere setzten sich freiwillig um den Tisch und fingen mit mir eine Unterhaltung über Gutes und Nützliches und Erbauliches an. Einmal gab ich dem ganzen Regiment, das aus mehr als 1200 Mann bestand, das Versprechen, bei der nächsten jährlichen Musterung jedem von ihnen, der lesen könne, ein Exemplar von Dr. Swebelius' Katechismus zu schenken. Denjenigen, die lesen konnten, etwa 300, schrieb ich auch die Namen in die Bücher. Ein Jahr später, als das ganze Regiment in der Nähe von Uppsala gemustert wurde, konnten fast 600 lesen. Jeder Katechismus kostete einen Taler. Es machte dies also 600 Taler in Kupfer aus. Mein Versprechen musste ich aber halten. Ich ging zu seiner Majestät Karl den 11. ins Schloss und berichtete ihm dieses in aller Untertänigkeit, worauf er sofort seine mit Dukaten gefüllte Börse zog, eine Handvoll herausnahm und sie mir ungezählt einhändigte. Also er hat es aus seiner eigenen Tasche bezahlt, wollte aber nun nicht nun sozusagen das Geld wiederhaben von dem König, wollte ihm nur berichten, welchen Erfolg er hatte und er kriegte also sofort dann eine Handvoll Dukaten. Er hat ja vorher gerade geschildert, dass ihm all das, was andere ihm schulderten und was er nicht eintrieb, ihm eigentlich keinen Pfennig Verlust einbrachte, weil er es von anderer Seite her dann bekam. Seine edle Gesinnung ist hier vielleicht noch, vielleicht auch wieder wörtlich zu schildern. Swedberg hielt mit nichts zurück, sondern predigte die nackte, unverblümte Wahrheit. Selbst da, wo die verfeinerte Empfindsamkeit bei höheren Klassen dadurch verletzt fühlen mochte, was ja auch wirklich häufig vorkam. Zum Beispiel war es eine schwierige Aufgabe für ihn, die Härte zu tadeln, mit der seine königlichen Gönner, der war ja Hofprediger, also am Hofe, ne, in seiner Politik der Reduktion von grundherrlichen Vorrechten verfuhr. Und da er solches aber als seine Pflicht ansah, so siegte die Wahrheit und gab ihm die Worte Michas, Kapitel 3, in den Mund, aus welchem er unerschrocken eine Anwendung zog, die nicht missverstanden werden konnte. Wörtlich, so der Text, die ihr das Gute hasset und das Böse liebet, die Haut ihnen abzieht und ihr Fleisch von ihrem Gebein, die ihr das Fleisch von meinem Volk gegessen und habt die Haut ihm abgezogen und zerschlagen ihr Gebein und so weiter. Ein Reduktionskommissar, welcher sich unter den Zuhörern befand, ging darauf zum König und fragte ihn, darf der Prediger in dieser Weise reden? Der König fragte ihn bedeutungsvoll, hat der Prediger seine Rede mit Gottes Wort begründet. Und da der Kläger gezwungen war, dieses zu bejahen, also das Hofprediger Swedberg, machte der König der Sache ein Ende, indem er sagte, wenn der Prediger Gottes Wort hat, kann der König nichts dagegen einwenden. Der König entzog auch niemals Swedberg seine Gunst, trotz aller darauf gerichteten Anschläge. Swedberg konnte daher wie folgt schreiben, die Gunst des Königs floss mir von Tag zu Tag in einem größeren Überfluss zu. Der König sagte auch einmal zu mir, als wir allein in der Schlosshalle standen und uns unterredeten, du hast viele Feinde. Worauf ich sagte, ein Diener des Herrn, der keine Feinde hat, ist wenig Nütze. Das ist ein ganz interessanter Spruch. Es kann vor einiger Zeit, es stehen ja so Glossen, so im Tagesspiegel und Betrachtung und dergleichen. Und da war eine, da ist der Schreiber dieser Betrachtung über den Friedhof gegangen und hatte die Grabsteine betrachtet. Und da war ein Spruch, der lautete, er hatte niemals Feinde. Und da fragte er sich, und das war eben der Grund, weshalb er in die Zeitung schrieb, wie ist es, wenn ein Christenmensch, es ging wohl daraus hervor, dass er also ein Christenmensch war, keine Feinde hat, ob er dann eigentlich das Wort Gottes recht so gelebt hat. Denn das steht ja im Widerspruch mit der Welt. Und wenn das einer richtig lebt, müsste er eigentlich auch Feinde haben. Also der Satz, er hatte niemals Feinde, ist also auch von einer anderen Seite mal her zu betrachten. Ja? Also es war mal ganz interessant, dass es hier also wieder vorkommt. Ich muss daran denken, als das hier er selber sagt, der Swedberg. Ein Diener des Herrn, der keine Feinde hat, ist wenig Nütze. Sehen Sie die Propheten und die Apostel, ja Christum selbst an. Welche Feinde und Gegner hatte nicht Christus alle? Es wurden ihm viele neue Beweise von der Gunst des Königs zuteil. Im Jahre 1690 machte ihn der König zum Pastor von Fingerker, oder wie das heißt, ja, ohne dass er darum angesucht hatte. Kaum ein Jahr später erhielt er eine neue Würde, indem er durch den Einfluss des Grafen Lars Wallenstadt, welcher zur Zeit Statthalter der selbst war, zum Dekan der Kathedrale zu Westeras ernannt wurde. Und zwischen diesem Statthalter und dem Bischof Carlsen war jedoch ein beständiger Zwist. Und das war der Grund, weshalb der friedliebende Swedberg das Amt nicht annehmen wollte. Obgleich der König, um ihn zur Annahme der Stelle zu ermuntern, geltend machte, er würde eine gute Gelegenheit haben, Frieden zwischen den beiden zu machen. Swedberg nannte indessen als einen der Gründe, weshalb er lieber in dem alten Ort bleibe, den Umstand, dass hier so gute Ordnung in der Kirche herrsche. Im gleichen Jahr wurde ihm nach dem Abgang von Moreus das Pastorat von Himilmora angetragen, aber er lehnte auch diese königliche Gunst ab. Hand in Hand mit diesen Auszeichnungen kamen jedoch auch Prüfungen über ihn. Und nach seinem eigenen Zeugnis wurde er dadurch nur umso eifriger und energischer auf der Kanzel. Ja, je mehr er von Hass und Missgunst seiner Feinde zu leiden hatte, desto mehr bestrebte er sich, die Gnade und Liebe Gottes, ja, einen Überfluss davon zu erlangen. Wir wollen da folgenden Beweis anführen. Am 17. Sonntag nach Trinitatis 1690 predigte Swedberg in der Schlosskathedrale. Ihre Majestäten waren gegenwärtig. Für den Tag ist eine Predigt über die Heiligkeit des Sabbats vorgeschrieben. Swedberg kam der Vorschrift getreulich nach, über die Heiligung des Sabbats zu predigen, ohne zu gleicher Zeit über die Entheiligung des Sabbats zu reden, dürfte für jemanden seine Schwierigkeiten haben, die aber bei gegenwärtiger Gelegenheit nur noch vermehrt war. Die Entheiligung des Sabbats wagte er in erster Stelle denjenigen zur Last zu legen, deren Aufgabe es war, für Ausführung der königlichen Verordnung Sorge zu tragen und darüber zu wachen, aber ihre Pflicht nicht taten. Er hätte seine Predigt kaum schneidender machen können, wenn er sie heutzutage hätte halten müssen, wo Paraden und Theater an der Tagesordnung, also heutzutage ist natürlich die Tage von Tafel gemeint, wo heute ja auch nicht anders, wo Paraden und Theater an der Tagesordnung oder richtiger Unordnung des Sonntags sind. Wer wollte annehmen, er sei gänzlich von der Schwachheit freizusprechen, in seinem Eifer an gewisse Personen gedacht zu haben? Ein Vergehen, welches nicht selten dem reinsten Bestreben anhaftet. Genug, es war jemand anwesend, der die Predigt auf sich selbst gemünzt ansah. Dies war der Oberstatthalter, seine Exzellenz Graf von Glisterna. Er nahm die Sache sehr leidenschaftlich auf und die rachedrohenden Blicke waren ihm Vorboten von dem, was kommen sollte. Bevor die Sonne über seinem Zorn untergehen konnte, ging er zum ersten Hofprediger Wallin und ließ eine Vorladung gegen den scheltenden Prediger ausfertigen, dass er am folgenden Tage vor dem Domkapitel erscheinen und sich rechtfertigen sollte. Und er wurde demgemäß durch Collin, dem Sekretär des Grafen, vor das Domkapitel der Kathedrale angeklagt. Zwedberg wurde vorgeladen, erbat sich aber die Erlaubnis, die ihm vorgelegte Anklagepunkte schriftlich beantworten zu dürfen. Seine Exzellenz verlangte von Zwedberg, eine einzige seiner Exzellenz bekannte Tatsache anzuführen, wobei er nicht sofort Aufgetragenes auszuführen versucht habe. Die Klagepunkte waren mit einem Schreiben von dem Konsistorium der Stadt begleitet, worin der wärmste Dank gegen seine Exzellenz ausgesprochen wurde für den großen Beistand und die Hilfe, die er jedes Mal geleistet, wenn ein Ansuchen an ihn gestellt wurde. Zwedberg bestand darauf, dass seine Exzellenz persönlich erscheine und erklärte sich bereit, das, was er gepredigt, zu verantworten. Er bestand hauptsächlich deshalb auf diesem Grundsatz, weil seine Exzellenz ihn eines Gegenstandes wegen angeklagt hatte, der die ganze Geistigkeit betraf. Am 29. Oktober erschien dann Zwedberg mit seiner Verteidigung, aber seine Exzellenz kam nicht, also dieser Graf dort. Der Präsident des geistlichen Gerichtshofes war gegen Zwedberg eingenommen. Und als er die harten Worte und Drohungen gegen ihn ausbrach, erinnerte ihn Zwedberg an seine Amtswürde und ersuchte ihn, sich nicht in Schmähung zu ergehen. »Ich protestiere«, sagte er, »ein für allemal gegen alles bis dahin in dieser Sache gegen mich Vorgebrachte, aus folgenden zwei Gründen. Erstens, weil das Gesetz der Kirche fordert, dass jeder, der irgendeinen Fall vor das Domkapitel bringen will, persönlich zu erscheinen hat. Und zweitens, weil die angeblichen Beweise des Oberstatthalters vom Domkapitel angenommen wurden, ohne eidlich erhärtet zu sein, was selbst in den geringsten Gerichtssachen niemals übergangen wird. Und außerdem hat jeder Priester sich mit einem feierlichen Eid verpflichtet, in allen Einzelheiten die Gesetze der Kirche zu halten, was sie aber alle unterlassen. Zum Beispiel bei der Verordnung, dass Taufen öffentlich in der Kirche stattfinden sollen. Die Obrigkeiten übergeben dies jedoch in dem Stillschweigen. So in dieser Art hat er nun also frei heraus geantwortet und schließlich ist er von diesem ganzen von der Anklage freigesprochen worden. Ich habe das bloß die Stelle genommen, um zu zeigen, dass er also in keiner Weise um sich selbst Angst hatte, sondern auch vor dem Gericht sozusagen die Wahrheit bezeugte. Und irgendwo ist er dann durchgekommen damit. Die haben es dann erkannt, sein ganzes Leben lang. Und Feinde hat es also nicht gemangelt. Davon ist das Buch hier auch voll.